Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die Lage in der umkämpften Ostukraine verschlechtert sich täglich. Darauf macht die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE, aufmerksam. Die Anzahl von Verletzten und Toten unter der Zivilbevölkerung steige an. Auch die Zahl der getöteten Soldaten erhöhe sich täglich auf beiden Seiten. Dabei sollte das Minsker Friedensabkommen die Lage in dem Krisengebiet eigentlich beruhigen. Eine zentrale Vereinbarung des Friedensabkommens war der Abzug schwerer Waffen. Nun kommen Meldungen ans Licht, bei denen sogar zunehmend von schwerem Waffengebrauch die Rede ist. Stimmt das, wird die Infrastruktur der Ukraine natürlich weiter zerstört. Kurzum, die Lage in der Ostukraine scheint derzeit ausweglos. Über die Kämpfe und deren Folgen für das Krisengebiet spreche ich mit Stefan Meister. Er ist Russland-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Die OSZE beobachtet in der umkämpften Ostukraine seit April eine stetige Verschlechterung der Lage. Was ist Ihnen denn eigentlich darüber bekannt?
Wir haben relativ wenig Informationen, also belastbare Informationen über das, was dort wirklich passiert, weil eben auch, und das gilt auch für die OSZE, niemand richtig in diese separatistischen Gebiete hineinkommt. Nach dem Abkommen gab es ja noch diesen Kampf um Debaltseve. Dann sind die Kämpfe sehr stark abgeflaut. Es gab über Wochen auch keine Toten mehr. Und das ist jetzt eben das, was die OSZE berichtet, wo ich sagen würde, das ist wohl das Belastbarste, dass eben ab April die Kämpfe wieder hochgefahren worden sind stärker und dass letztlich beide Seiten schwere Waffen haben, also wie sie das eben auch beschrieben haben und die positioniert haben und dass es tägliche Beschießungen gibt und auch letztlich täglich Tote gibt. Also ich meine, das ist das, was mir auch bekannt ist. Wie das konkret aussieht, wer da wann schießt und wer angefangen hat, lässt sich letztlich nicht einschätzen, weil man eben auch nicht auf die separatistischen Seiten kommt und die OSZE in erster Linie auf der ukrainischen Seite beobachten kann und zählen kann, was passiert.
Also muss man zugeben, wirklich verlässliche Informationen zu bekommen aus der Region, das ist wahnsinnig schwierig.
So ist es. Also sie müssten dann vor Ort sein. Sie müssten versuchen, in die separatistischen Gebiete hineinzukommen. Und da die OSZE das eben auch nicht kann, weil die Separatisten das nicht zulassen, gibt es eben auch ein Problem zu schauen, wie geht es eigentlich den Menschen dort. Also ich meine, es gibt natürlich Berichte über soziale Netzwerke von Menschen, die leben in diesen Gebieten und gibt Informationen ja auch von den Kampfhandlungen, von sterbenden Menschen und so weiter. Aber das sind dann natürlich Einzelinformationen von Personen über soziale Netzwerke, die nach außen dringen, ohne dass man da jetzt wirklich internationale Beobachter reinschicken kann, um Informationen, also belastbarere Informationen zu bekommen.
Die Lage in der Ukraine steht und fällt mit dem Minsk-II-Abkommen vom Februar dieses Jahres. Was taugt das Abkommen jetzt eigentlich noch, nachdem jetzt die OSZE sagt, die Kämpfe wurden wieder verschärft?
Gut, ich meine, jetzt mal die Frage, was man für Erwartungen an dieses Abkommen hatte. Also ich habe von Anfang an gesagt, dadurch wird man Zeit gewinnen, um dann vielleicht etwas anderes vorzubereiten oder beziehungsweise sich auf Verschärfung der Kämpfe vorzubereiten, beziehungsweise eine weitere Eskalation. Aber es war klar von vornherein, dass dieses Abkommen nie wirklich zur Lösung des Konfliktes beitragen wird. Also wir hatten ja direkt danach die Kämpfe um Debaltseve, wo im Prinzip das Abkommen schon gebrochen worden ist, um einfach hier auch Geländegewinne auf dem Territorium der Ukraine, also von separatistischer Seite, zu bekommen. Und dann gab es immer wieder Kampf. Also wenn wir uns das Minsker Abkommen genau anschauen, dann sehen wir, dass es nicht die Bedürfnisse oder die Interessen aller drei Parteien erfüllen wird und dass eben einfach Elemente da drin sind, die nicht umsetzbar sind. Also weder von ukrainischer Seite noch von separatistischer Seite. Also ist es letztlich nur ein Abkommen gewesen, was für eine gewisse Zeit Ruhe gebracht hat, aber was aber keine Lösung für diesen Konflikt bieten wird.
Und in der Ukraine, da kämpfen ja anscheinend nicht nur ukrainische Kämpfer. Also irgendwie, wenn man das große Ganze sieht, dann wird inzwischen davon gesprochen, Russland rüstet weiter mit Waffen auf. Es wird sogar vom Kalten Krieg zwischen NATO und Russland gesprochen. Ist jetzt die Ukraine irgendwie der Mittelpunkt für genau diesen Konflikt geworden?
Das würde ich nicht so sehen. Also die Ukraine ist ein Schauplatz, sicher ein wichtiger Schauplatz, aber nicht der jetzt alles Entscheidende in einem Konflikt zwischen Russland und dem sogenannten Westen. Es ist ein Instrument Russlands, um einerseits Druck auszuüben auf die EU, auf die USA, um Kompromisse zu machen mit Russland in anderen Fragen. Und gleichzeitig hat das System Putin in Russland über die Krim-Annexion und diesen Krieg in der Ostukraine im Prinzip in Russland selbst Legitimation generiert. Also ja, es ging letztlich darum, hier zu zeigen den eigenen Leuten, man ist dazu in der Lage, die Gebiete anderer Territorien zu annektieren, ohne dass der Westen etwas dagegen tun kann. Und das hat sozusagen stabilisierende Wirkung. Das hat Zustimmungsraten für Putin nach oben gebracht. Ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, was wir im Moment haben, auch von EU und deutscher Seite, ist, wir sind so sehr fokussiert, diesen Konflikt in der Ukraine irgendwie zu managen, dass wir dabei auch übersehen, dass Russland an uns ganz andere Fragen stellt. Da geht es um die Sicherheitsordnung in Europa, es geht um die Zukunft der Energie und der Wirtschaftsbeziehungen. Und das möchte Russland letztlich alles neu aushandeln. Und dabei benutzt es letztlich die Ukraine Ukraine, um Druck auszuüben, auch auf die EU, um hier eben Kompromisse zu machen mit Russland. Aber ja, also in der Hinsicht muss man, glaube ich, parallele Prozesse, Verhandlungen um die Ukraine und gleichzeitig aber auch Formate, in denen man mit Russland über Sicherheitsfragen, Sicherheitsordnung in Europa redet und eben über Wirtschafts- und Energiefragen.
Nun hat ja auch das Parlament in Kiew ein Gesetz verabschiedet, das den Status des Landes als blockfreien Staat annulliert und somit wäre ja zum Beispiel ein NATO-Beitritt möglich. Wie stehen denn jetzt eigentlich die Chancen für einen NATO-Beitritt der Ukraine tatsächlichen Sinne?
Die stehen nicht gut. Das ist ja ähnlich wie in Georgien. Die NATO nimmt keine Länder auf deren Territorium sich ein Krieg befindet oder separatistische Gebiete sich befinden, also in dem im Prinzip der Status von Gebieten ungeklärt ist. Das war ja das Ziel Russlands auch im Georgienkrieg, dass man eben, indem man Südossetien und Abchasien de facto annektiert und unter Kontrolle bringt, damit letztlich einen NATO-Beitritt Georgiens verhindert. Und das Gleiche passiert jetzt letztlich hier auch mit der Ukraine. Also das widerspricht sozusagen NATO-Statuten und gleichzeitig haben sie eben auch NATO-Mitglieder und dazu zählt Deutschland, die klar sagen, solange es einen Konflikt mit Russland um die Ukraine gibt, werden wir keinen NATO-Beitritt vollziehen, weil das sozusagen den Konflikt so weit schüren würde, dass es einfach brandgefährlich werden würde. Also in der Hinsicht halte ich diese Wahrscheinlichkeit für extrem gering und ich halte es vor allem für einen Schachzug der ukrainischen Regierung, um der eigenen Bevölkerung zu zeigen, wir machen hier halt irgendwas.
Und was wäre denn wirklich eine gute Lösung für die Ukraine?
Also eine gute Lösung für die Ukraine gibt es im Moment nicht, weil einfach Russland kein Interesse daran hat, dass es eine gute Lösung für die Ukraine gibt. Also es geht ja um die Destabilisierung der Ukraine und dabei hat Russland einfach mehr Möglichkeiten und ist bereit, auch mehr einzusetzen, als die EU jemals einsetzen wird. Ich denke, die EU hätte ein Interesse daran, die Ukraine zu stabilisieren, auch ökonomisch zu stabilisieren und gleichzeitig mit Russland einen Modus zu finden, mit dem beide Seiten leben können. Aber davon sind wir halt weit entfernt. Also ich glaube, wir brauchen letztlich ein Format, wo wir mit Russland auch darüber reden. Und dann muss man überlegen, was man mit der Ostukraine macht. Also die Krim wird die Ukraine nicht zurückbekommen, aber in der Ostukraine muss man eben überlegen, also diesen Gebieten, ob man sie abspaltet oder ob man sie eben als eingefrorene Territorien irgendwie am Leben erhält, aber unabhängig davon dann die Ukraine entwickelt. Und da müssen Lösungen gefunden werden und das wird man wohl gegen Russland nicht machen können.
Sie meinen abspalten in dem Sinne, dass es dann tatsächlich zu Russland gehört, also auch im wirtschaftlichen und politischen Sinne?
Genau, dass man eben sagt, wir stabilisieren den Rest der Ukraine, ja, und da wird investiert, dass dieser Krieg das Land nicht weiter ausblutet, die Grenze wird dicht gemacht, das wird die neue Außengrenze der EU und man überlässt dieses Gebiet sozusagen Russland. Auch wenn Russland kein Interesse wirklich daran hat, dafür zu zahlen, aber das wäre natürlich ein taktischer Zug, den man machen könnte und ich meine, das wird kosten, das aufzubauen, ja, also man könnte sozusagen abspalten und sich überlassen bzw. an Russland abgeben. Oder man friert es eben ein, wie in Südossetien, Abchasien oder in Transnistrien und schaut, dass eben für sich existieren kann ökonomisch. Also da wird man sich ja auch Hilfe leisten müssen oder Russland leistet dann die entsprechende Hilfe, wie es das jetzt ja auch schon tut.
Ja, weil ganz allein gestemmt bekommt das die Region sicherlich nicht. Die Kämpfe in der Ostukraine gehen weiter. Eine Entspannung zwischen den Konfliktparteien scheint nicht in Sicht zu sein. Über die momentane Lage im Krisengebiet habe ich mit Stefan Meister gesprochen. Er ist Russland-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.